Cliffhanger.
So funktioniert Storytelling, der Storytelling-Podcast von Narrative Impact. Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Cliffhanger, dem Storytelling-Podcast von Narrative Impact für alle, die einfach besser und ja auch professioneller Geschichten erzählen wollen.
Genau, für alle, die finden, dass mehr und bessere Storytelling im Beruf, im Unternehmen und im Leben helfen kann, besser zu kommunizieren. Das gilt für Unternehmen, Marken, Medien oder. Hier seid ihr richtig. Jörg und ich nehmen euch mit ins Universum des Storytellings. Und dieses Universum ist unendlich und umfasst Planet Hollywood als auch abgefahrene Tricks aus der Psychologiekiste. Wer sitzt hier am Mikrofon? Jörg ist von uns beiden der Journalist.
Hallo. Jörg.
Schreiben tun wir beide, aber Jörgs Feder ist eleganter und leichter.
Ach, großartig. Das läuft schon, ja. Mhm.
Zusammen machen wir Workshops, beraten und entwickeln wirksames Storytelling mit unserer Firma Narrative Impact.
Und all diese netten Worte sagt Gunnar Brune, mein sehr, sehr, sehr geschätzter Kollege und Stratege, also mein Stratege, der Stratege in unserer Firma. Gunnar ist, genau wie ich, ein riesiger Storytelling-Fan, aber er arbeitet eben ganz anders als ich. Er ist mehr so der Architekt des Storytellings, kann man so sagen, Gunnar?
Wenn du es sagst, auf jeden Fall.
Okay, gut. Also das ist quasi unsere Rollenverteilung hier im Podcast, aber auch im Leben. Und ich blicke noch mal kurz zurück auf die vergangene Folge. Das war eine weitere Episode quasi unserer internen Miniserie Nachhaltigkeits-Storytelling. Und wir hatten uns mit Narrativen beim Nachhaltigkeits-Storytelling beschäftigt.
Genau, das waren Narrative wie David gegen Goliath, der neue Wald, der Sieg der Technik. Und es gab noch natürlich noch viel mehr zu besprechen. Und es werden natürlich auch noch Narrative erfunden werden. Und da werden wir auch dran mitarbeiten. Oder sie werden einfach gefunden.
Genau, sie werden gefunden, genau. Denn viele Narrative, die liegen quasi auf der Straße. Sie sind Muster, die eben gut funktionieren. Mhm. Und Menschen lernen, dass sie gut funktionieren oder recyceln sie für ihre Zwecke und Geschichten. Genau, und damit sind wir schon ziemlich gut drin im Thema des heutigen Tages.
Genau, denn heute, und danke für die Überleitung und die Showtreppe, in der Tat, Mustererkennung, das ist ein ganz wichtiges Stichwort für heute, denn es geht um künstliche Intelligenz und Storytelling. Und bei künstlicher Intelligenz, KI, dreht sich ganz viel um Muster. Storytelling und KI, das ist gerade ein ganz großes Thema.
Genau, und das ist das Thema für unseren heutigen Podcast. Gunnar ist nämlich ein wirklich super Experte für die Anwendung von KI. Er arbeitet nämlich mit der Initiative AI Hamburg zusammen. Also AI ist die Abkürzung für Artificial Intelligence und KI ist in das Deutsche Künstliche Intelligenz. Also er arbeitet mit der Initiative AI Hamburg zusammen und fördert die Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft.
Genau, bei AI Hamburg helfen wir Unternehmen, künstliche Intelligenz besser zu verstehen und einzusetzen. So zeigen wir mittelständischen Unternehmen, wo Chancen für Wettbewerbsvorteile liegen und natürlich auch den großen Unternehmen. Mhm. AI-Startups wiederum helfe ich dabei, wie sie ihre Innovationen besser verkaufen können. Dazu gehört natürlich auch gutes Storytelling als Brücke zu möglichen Kunden. Das ist ja klar.
Genau. Und jetzt müsste eigentlich in der Hintergrund so ein anschwellender Sound kommen, denn du hast zu dem Thema auch ein super Buch geschrieben, das jetzt gerade erschienen ist, nämlich, jetzt kommt quasi der Trommelwirbel, Künstliche Intelligenz heute. Und Gunnar, geht's da drin? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das noch nicht in der Tiefe gelesen. Geht's darin eigentlich auch um Storytelling?
Na, du hast ja schon ein bisschen gelesen und du ahnst. Es geht natürlich auch um Storytelling in dem Buch. In der Wirtschaft, in der Medizin und in der Wissenschaft wird künstliche Intelligenz eingesetzt, in vielen Bereichen und eben auch im Storytelling. Und gerade beim Storytelling, das wollen wir ja heute hier betrachten, da gibt es einiges zu besprechen und dazu gibt es ja diesen Podcast. Mhm. Leider produzieren die aktuellen Narrative über künstliche Intelligenz große Missverständnisse. Mhm. Es braucht deswegen bessere Erzählungen für künstliche Intelligenz, damit wir mehr Akzeptanz, tieferes Verständnis und auch eine qualifiziertere Kritik erhalten. Mhm. Für künstliche Intelligenz heute habe ich auch mit Umfragen gearbeitet. Und die Ergebnisse zeigen leider viel Unwissen und eben die vorher schon angesprochenen Missverständnisse.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und natürlich beschäftige ich mich als Journalist mit dem Thema auch ein bisschen und habe schon vorher mal in dein Buchmanuskript so ein bisschen, wie sagt man, Hamburg reinluschern dürfen.
Genau, ja.
Künstliche Intelligenz, das ist natürlich auch ein Modethema, bei dem, wie oft bei Modethemen, auch eine Menge heiße Luft produziert wird.
Ja, da muss man nämlich auch schon genauer hinschauen. Es wird viel Etikettenschwindel betrieben. Das ist ein bisschen so wie auch in den sozialen Medien. Eine Story in den sozialen Medien ist ja oft keine vollständige Geschichte, sondern nur ein Schlaglicht, ein Satz, ein Selfie, ein paar Sekunden Film. Das dann Story zu nennen, ist schon schräg. Und ähnlich ist es bei der künstlichen Intelligenz eben auch. Es ist oft ein schönes Etikett ohne Substanz. Es ist fast lustig. Diejenigen, die wirklich tief in der Materie stecken, die reden von Machine Learning, also bei den meisten Anwendungen. Wenn sie erklären wollen, was sie machen, und die Algorithmen, mit denen sie arbeiten, die nennen sie dann wieder fast liebevoll KI, also unsere künstliche Intelligenz. Die hat das gemacht. Aber es ist irgendwie nicht ernsthaft, weil wenn man mit ihnen darüber spricht, was sie machen, dann sagen sie, sie machen Machine Learning. Und Machine Learning, das ist, und jetzt kommen wir zurück zu dem, was wir eben gesagt haben, in den meisten Fällen eine Art von Mustererkennung.
Faszinierend. Und es ist dadurch ja auch ein bisschen banaler als die künstliche Intelligenz, die wir so aus dem Kino kennen. Also aus, und jetzt kommt der Science-Fiction-Nerd, setzt sich seinen Silberhelm auf. Also nicht das, was wir kennen aus Star Wars oder den von uns ja beiden sehr, sehr geliebten Blade Runner, Terminator, die Matrix-Serie, Ghost in the Shell und so weiter.
Ja, ihr hört das Lächeln im Gesicht
von Jörg. Das ist super.
Ihr kennt ja unsere Folge zu dem Thema, ne? Zur Popkultur. Und genau das ist das große Missverständnis. Wir dürfen uns heute künstliche Intelligenz nicht als einen Roboter mit menschlichem Gesicht und einem starken Arm aus einem Kinofilm vorstellen, sondern eben an das vorhin schon erwähnte Machine Learning denken. Also ein aktuelles Werkzeug, das uns hilft, Aufgaben zu lösen, Muster und Anomalien zu erkennen und daraus Dinge abzuleiten. Relativ banal also.
Genau, und wer Muster erkennen kann, der kann irgendwann vermutlich auch Bilder erkennen. Und dann kann eine KI krumme Gurken aussortieren zum Beispiel oder Verkehrsschilder besonders gut erkennen. Letzteres geht im Prinzip oft auch ohne KI, aber KI ist mittlerweile oft schneller. Und so hat mir das Gunnar erklärt und so habe ich es auch verstanden, ist auch oft zuverlässiger.
Genau. Und es hat sich in den letzten Jahren wirklich enorm weiterentwickelt. Und dabei haben sich dann auch die Berührungspunkte zum Storytelling ergeben. KIs analysieren schon länger die Semantik, also die Bedeutung von Begriffen und Sätzen. So kann zum Beispiel automatisiert ausgewertet werden, welche Stimmung oder Meinung in Tausenden von Kommentaren oder Produktrezensionen ausgedrückt wird. Künstliche Intelligenz wird auch eingesetzt, um Stimmen zuzuhören und sie in Text zu transkribieren. Viele Untertitel von Videos entstehen so. Diese Texte werden von KI-gestützter Software übersetzt. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie gut zum Beispiel DeepL.com das macht, eine deutsche Firma.
Naja, und wenn KI Texte erkennen, Bedeutung herauslesen, übersetzen kann, dann ist es ja nicht weit, selbst zu texten. Sie muss dafür dann natürlich diese KI ganz viele Texte lesen, Muster erkennen, ne, verstehen, wie Texte geschrieben werden. Genau. Selber probieren und für gutes Texten dann vermutlich irgendwie Feedback bekommen oder belohnt werden. Auf diesem Weg kann dann also Machine Learning-Anwendungen heute schon eigentlich ziemlich gut Texte generieren. Ich bin selber ganz überrascht. Und da hast du mir schon mehrfach Beispiele gezeigt. Also ich erinnere mich an unsere letzte Zugfahrt nach Frankfurt, als der Zug auf der Schiene verreckte und wir ganz viel Zeit hatten zu reden. Und du konntest mir ganz viele Sachen am Laptop zeigen. Und das Gefühl, wenn ich das so jetzt mal so offhand sagen darf, das war also eine Mischung aus faszinierend und richtig super und ach du Schande und so schleichendes Angstgefühl, das so durch mich durchgekrochen ist.
Ja, denn die künstliche Intelligenz, die kann das alles unfassbar schnell. Ich habe das letztens mal so mitgefilmt und ausprobiert. Mit der Plattform Neuroflash, die ist von einem Bekannten von mir gegründet worden, habe ich einen Text erstellen lassen über Solarenergie für Haushalte. Und das hat die KI innerhalb einer Minute gemacht. Also ich habe in 1 Minute Videos, wo Folgendes passiert. In der Zeit wurden mir verschiedene Gliederungen vorgeschlagen. Für die ausgewählten Gliederungen wiederum verschiedene Texte. Und ich konnte dann auch zum Einstieg verschiedene Textformen aussuchen. Niemals hätte ich in einer Minute einen so richtigen Text schreiben können, wie ich ihn dann bekommen habe.
Ja, super. Man hört förmlich die Anführungsstriche bei dem Wort richtigen, ne? Denn richtig, das ist ja normalerweise so ein bisschen vergiftetes Kompliment, wenn du das sagst, das kenne ich doch.
Genau, du kennst mich einfach zu gut. Natürlich, der Text war inhaltlich korrekt, der war auch wirklich gut geschrieben, also erstmal keine Mecker. Die Plattform bietet mir auch Alternativen an. Wenn ich nur etwas erklären will, dann kann ich mir überlegen, ob es für meine Freunde ist oder für einen geschäftlichen Zusammenhang. Der Text, also dieser einzelne, war auch formal so gut, dass ich beeindruckt war.
Ja.
Dann habe ich mehr ausprobiert. Die Ergebnisse sind konstant gut, nur schön sind sie nicht. Aber dazu kommen wir ja jetzt noch,
oder? Ja, später. Genau. Und der Journalist in mir muss natürlich jetzt hier kurz aus seiner Ringecke rauskommen. Das macht mir natürlich dennoch Angst. Also, und ehrlich gesagt, nicht nur, weil ich als Journalist nicht arbeitslos werden will und weil ich natürlich auch wahnsinnig viel von meinen eigenen Textfähigkeiten halte, sondern weil man mit so einem Tool, ja, und das haben wir im Zug besprochen, und ich finde den Gedanken interessant, mit so einem Tool eben unendlich viele Texte schreiben lassen kann, die dann das Internet oder zumindest die Social-Kanäle verstopfen. Man stelle sich vor, wie so eine Gruppe von Trollen ihre Meinung damit 10.000-fach in die Welt ballert und das alles in Form von Texten, die halt irgendwie okay bis gut klingen und deren Unterschiedlichkeit dann ja auch noch den Lesenden suggeriert, dass ganz, ganz viele Leute diese Texte schreiben. Es sich also um eine Meinung handelt, die ganz, ganz viele Leute haben. Also auf den Punkt gebracht, das ist ein mega Propagandatool.
Genau. Und das ist ein total berechtigter Einwand. Und ich habe das Gefühl, immer mehr, dass diese Berechtigung steigt jeden Tag weiter an. Und das ist natürlich auch der Reflex vieler. Das zeigt eben auch die Umfrage mit AR Hamburg. Und der Respekt, wie schon gesagt, ist angebracht. Ich habe mich in der Szene ein bisschen unterhalten. Und diese einfache Textproduktion, die man so beobachten kann, die ist eben längst automatisiert. Viele Social-Media-Posts werden automatisch erzeugt. Gute und pfiffige Programmierer bauen sich ihre Maschinen dafür selbst. Beziehungsweise sie kombinieren meist vorhandene AI-Services und programmieren dann einfach ihre eigene Architektur. Es gibt große Kataloge für erprobte Algorithmen und es gibt fast fertige AI-Services oder Maschinen, die bestimmte Aufgaben gut können und die über standardisierte Schnittstellen, die nennt man APIs oder API, eingebunden werden können. Wer sich also etwas auskennt, der kann schon schnell selbst ein Produkt bauen. Und das ist einer der Gründe, warum wir so global eine lebendige Startup-Szene im Bereich künstlicher Intelligenz haben. Das gilt, wie wir gesehen haben, auch für die kreative Produktion. Und zurück zur Texterstellung. Ich glaube nicht, dass in absehbarer Zeit eine Geschichte wie deine Kolumne, 100 Zeichen Zeilen, Liebe, in der Myself oder dein Podcast, sag mal du als Biologin, mit KI geschrieben werden können. Das wird einfach nicht so spannend. Da ist einfach nicht das Drama drin. Und ich glaube, wir kommen, wenn wir gleich noch ein bisschen weitersprechen, vielleicht auch noch auf ein paar Gründe.
Ja, fingers crossed. Und gut, dass du von maschineller Texterstellung und nicht Storytelling sprichst. Vielleicht hier eine kleine Anekdote aus dem Journalismus, die ich also zu dem Thema total interessant und erhellend finde. Der Guardian, also quasi die englische Entsprechung der Süddeutschen Zeitung, könnte man sagen, also eine der Qualitätszeitungen aus England, die arbeiten auch oft zusammen. Der Guardian veröffentlichte im September 2020 einen Text oder hat ihn veröffentlicht, der von einer KI geschrieben worden war, mit dem ziemlich funky Titel, und da merkt man auch schon, wie cool diese Zeitung ist, A robot wrote this entire article, are you scared yet? Human, was so viel bedeutet wie, ein Roboter hat diesen Artikel geschrieben, hast du schon Angst, Menschlein oder Mensch?
Und wie war's?
Ja, also der Text las ich gut und der war so eine Art Verteidigungsrede der künstlichen Intelligenz, dass man sich doch vor ihr bitte nicht fürchten brauche. Und ich finde, total interessantes Detail, der Text im Guardian war übrigens nicht allein von der KI geschrieben. Die KI hatte 8 verschiedene Versionen geschrieben, die dann von den Menschen, man könnte sagen, kompiliert, also neu zusammengestellt worden waren.
Genau. Genau, ja. Und dazu muss man ein bisschen was sagen. Diese KI, die da am Werk war, das ist vielleicht eine der oder wahrscheinlich die berühmteste Text-KI der Welt. Die heißt GPT-3 und das heißt für Generative Pre-Trained Transformer. der dritten Generation, also fast schon ein Hollywood-Film.
Total, ich wollte gerade sagen, vom Titel her ist es doch in der Nähe von C3PO und R2-D2, oder?
Und irgendwelchen Autoklau-Spielen.
Ja, oder das, genau, richtig.
Transformer als solche ist ja auch schon ein Kinoformat, also da geht irgendwie alles auf einmal. Und jetzt kommen wir wieder zu der API, die diese dritte Generation hat, und die dritte Generation hat eine kostenpflichtige API, die kann ich einbinden und dann kommen richtig spannende Texte heraus. Mhm. Und jetzt kommt noch was, nämlich diese GPT-3 oder überhaupt das ganze GPT-Programm und die Initiative wurde von einer Organisation entwickelt, die OpenAI heißt. Mhm. Und die ist noch gar nicht so alt, die wurde gegründet 2015. Und ganz aktuell, oder zumindest ein schöner aktueller Zusammenhang, ein Herr namens Elon Musk, der gehört oder der gehört noch zur Gruppe der Gründer.
Okay, das ist jetzt nichts, was einen total beruhigen würde, ne? Also es sind ein bisschen die üblichen Verdächtigen.
Es erklärt zumindest, warum er in der Diskussion um Twitter immer so viel davon spricht, dass Roboter da unterwegs sind, womit er ja auch recht hat. Aber ganz offensichtlich kennt er sich eben auch gut aus.
Mhm. Ja. Okay, also zurück zur automatischen Texterstellung. Oft beginnt sie letztlich mit einem einfachen Satz. Ich gebe diesen einen Satz ein, bekomme einen Blogpost oder einen Webseitentext oder einfach so in Sekunden. Und was bisher in eben Contentfabriken von so hart arbeitenden Textern in Massen und SEO-optimiert produziert wurde, das schreibt heute eben die künstliche Intelligenz. Und es ist wie so oft, die Technik und Automatisierung tritt an die Stelle der eintönigen, einfachen, repetitiven Jobs. Aus dem Journalismus kennen wir, klar, Ereignisse, deren Berichterstattung typischen Mustern folgen. Und hier kommt sie zum Einsatz. Sportereignisse sind so ein Fall. Über die wird ja zum Beispiel heute schon teilweise mit maschinell erstellten Kurztexten berichtet.
Genau, also da, wo es sozusagen die Kernarbeit zu leisten ist. Und das findet ja schon länger statt. Eine andere Anwendung ist das Umschreiben von Texten für Content-Strategien. Für Suchmaschinen ist es wichtig, oder die bewerten das als wichtig, dass ein Stück Text im Internet nur einmal steht. Wenn er dort mehrfach steht, dann wird der Text im Ranking der Suchmaschine bestraft. Mhm. Deshalb wird versucht, diesen, man nennt das Duplicate Content, das ist das Fachwort dafür, zu vermeiden. Für die Search Engine Optimierung wird deshalb eine KI genutzt, die Textvarianten von ein und dem gleichen Text erzeugt und ihn dann verteilt. Dadurch entsteht eben auch für die Suchmaschinen der Eindruck, dass ganz viele Individuen die gleiche Meinung haben, was Tolles erzählt haben und damit ein Punkt besonders wichtig wird, eine Webseite vielleicht oben gerankt wird. Mhm. Also das, was du eben schon geschildert hast, was wir da auf der Zugfahrt als Idee hatten, der Irrtum des Menschen, etwas ist besonders relevant, weil viele Menschen darüber sprechen, in Wahrheit aber nur von der Maschine erzeugt ist. Mhm. Das passiert auch den Robotern, die Roboter dann wiederum nicht sehen, sondern nur die Texte sehen und damit eine besondere Relevanz annehmen, weil sie eben viele verschiedene Texte gesehen haben, die aber in Wahrheit von einem Bruder, Schwester im Geiste oder im Code erzeugt wurden, Roboter. Ganz neu dagegen, und das finde ich jetzt wieder spannend, ist, dass Lehrer ihre Schüler auffordern, mit KI ihre Aufsätze zu schreiben. Wir brauchen keine große Fantasie, um zu ahnen, dass wenn das alles so einfach ist und der Aufsatz über die Solardächer von mir in einer Minute erstellt wurde, dass es noch viel sozusagen technisch versiertere Schüler gibt, die das jetzt schon nutzen. Und deswegen ist es gut, wenn Lehrer ihre Schüler auffordern, Aufsätze auch mal mit so einer Software zu schreiben und dann genauer hinzugucken.
Total.
Hat denn das Sinn, was ich da habe? Funktioniert das? Also damit auch eine gewisse Medienkompetenz zu lernen.
Ja, das sehe ich genau wie du. Und hier, ich spiele jetzt die billige Vater von zwei Kindern Karte. Wenn diese Technik da draußen ist, das spricht sich auch in Berlin in der 6. Klasse schnell rum. Und dann brauchen die Kids diese Medienkompetenz, weil wenn es die Technik gibt, dann werden die es nutzen. Und irgendwie ist das ja auch so ein bisschen so eine Verschärfung des Turing-Tests, wenn wir lernen, strenger darauf zu achten, wie Texte aufgebaut sind. Also um zu unterscheiden, hat die jetzt ein Mensch gemacht oder eben eine KI, oder?
Ja, genau, total. Jetzt hast du ja schön, also das eine ist mit der Medien, geh mal auf zwei Punkte ein, das eine mit der Medienkompetenz. Man muss sich die Sachen schon auch durchlesen, weil bei diesem GPT-3, von dem wir eben gesprochen haben, da gibt es eben Fälle, wo der Dinge einfach erfunden hat. Das heißt, er hat behauptet, das steht irgendwo und es stand nirgendwo.
Ach, Quatsch.
Hat sich sozusagen Muster genommen, die zusammengebaut, aber der hat natürlich keine Textkontrolle gemacht. Und man muss also sehr, sehr sorgfältig lesen. Und jetzt kommen wir zu Turing, den du ja jetzt schon erwähnt hast. Ne? Wer war das eigentlich und was hat das mit diesem Test auf sich? Ich glaube, das müssen wir mal kurz erklären.
Okay, das machen wir. Hier mischt sich die Science-Fiction-Kiste mit der Historiker-Kiste, weil das ist also was, ein Element, das kommt in Science-Fiction vor, aber hat halt einen realen Hintergrund.
Und also in ganz vielen Kinofilmen, weil darüber,
ganz worum Kino,
jetzt geht, ganz viele Kinofilme.
Da rauscht der Blade Runner jetzt durch, aber auch The Imitation Game und so, ne?
Ja, genau.
Der Turing-Test, ne? Also der Name Turing kommt von Alan Turing, ein Brite. Mhm. Und im Prinzip geht es darum, ob ein Mensch in einem Dialog erkennen kann, ob der Dialog mit Mensch oder Computer geführt wird.
Mhm.
Und alle von euch, die ins Kino gehen, die kennen diesen Alan Turing aus dem Film The Imitation Game. Das ist, sag mal, wer spielt den nochmal? Dieser blasse Typ, der auch den Sherlock Holmes spielt.
Sherlock Holmes gespielt hat, genau.
Cumberbatch, ne?
Cumberbatch, genau.
Und Geschichtsinteressierte kennen natürlich als er ist das Dechiffriergenie, also der quasi der Codebrecher, der die Nazis in diesem Feld geschlagen hat. Und er hat mit seiner Rechenmaschine eben diese Codiermaschine Enigma, diese verschlüsselten Nachrichten im Zweiten Weltkrieg, lesbar gemacht. Und der Turing-Test ist von dem Gedankenexperiment Imitation Game von Turing abgeleitet und der trägt deshalb seinen Namen.
Genau.
Und Turing hat übrigens wenig Dank dafür bekommen. Man hat ihn gerichtlich gezwungen, Hormone zu nehmen. Der Mann war homosexuell. Damit endet, glaube ich, auch das Imitation Game, der Film. Und seine sexuelle Orientierung zu ändern, also quasi die perversen, verdrehten 50er Jahre. Und das hat ihn später in den Suizid getrieben. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, du bist in den historischen Sachen auf Trittsicherer, der hat in den vergifteten Apfel gebissen.
Es ist crazy. Also da sind ganz viele Theorien auch, gibt ganz viele Verschwörungstheorien. Bleiben wir mal bei dem, was wir wissen. Und
es ist auf jeden Fall eine dramatische Geschichte.
Genau, es ist
und traurig halt.
Ist einfach unfassbar traurig und kann einen wütend machen. Und
das Einzige, was
man irgendwie sagen kann, was uns heute noch positiv inspiriert, ist einfach die Tatsache, dass sein Name als Turing-Test uns immer weiter inspirieren wird, unser Verhältnis zu Maschinen immer wieder neu zu überdenken. Und damit ist er in einer gewissen Weise unsterblich geworden, was aber kein Trost für diese Geschichte ist.
Absolut. Kollege Gunnar, fahre fort mit den automatisierten Texten.
Genau. Die sind ja, wie schon gesagt, erstaunlich gut. Und wenn eine KI aber, und jetzt kommen wir zu der Frage, kann die eigentlich ein Storytelling, dann müssen wir sie ja irgendwie darauf trainieren. Und daran arbeiten jetzt gerade die Wissenschaftler. An meinem alten Lehrstuhl für Marketing, da gibt es jemanden, der heißt Ronny Behrens, ein ganz toller Typ. Und der hat im Rahmen seiner Promotion gemeinsam mit Professor Dr. Thorsten Hennig-Thurau und Professor Dr. Raoul Kübler, und der Raoul hat auch mit mir zusammen ein Interview geführt in dem Buch, typische Vorgehensweisen in der Filmindustrie untersucht. Ne? Also es wird ganz, ganz spannend. Die ganzen Lieblingsfilme vom York sind wahrscheinlich dort untersucht worden. Ich weiß jetzt aber nicht genau, welche.
Geil.
Immerhin 4000 Filme haben die gescannt.
Mhm.
Und die haben das anhand der Texte gemacht. Bestimmte Handlungsverläufe können dabei identifiziert werden. Und die sind oft, und es gibt Handlungsverläufe, die sind erfolgreicher und andere, die sind nicht so erfolgreich.
Mhm.
Allerdings konnten keine wirklichen Wirkungszusammenhänge festgestellt werden. Das heißt, man stellt zwar fest, ein bestimmter Handlungsverlauf ist erfolgreich, aber vielleicht ist dieser Handlungsverlauf auch typisch für einen Film, der besonders teuer war und für den besonders viel Werbung gemacht wurde.
Mhm.
Das heißt, man kriegt es nicht festgenagelt.
Mhm.
Wir stehen also bei der Analyse und bei dem Training noch ganz am Anfang. Mhm. Soweit ist die künstliche Intelligenz einfach noch nicht.
Genial. Sag mal, du hast gesagt, du hast ein Interview gemacht und du kennst die Leute, merkst auch, du duzt dir ja, wenn du da den Professor
Raul
nimmst. Ist das
im Buch
ist
natürlich das, ein Sie, aber.
Ich wollte gerade sagen, ist das Inhalt deines Buches unter anderem, dieses Interview?
Na, in dem Interview geht es um semantische Untersuchungen und tatsächlich auch Effekte, die im Internet gemessen werden können mit künstlicher Intelligenz. Da ist der Raul Kübler, Professor Dr. Raul Kübler, super unterwegs. Er ist auch gerade an die Essec-Uni in Paris gegangen Und da geht es in dem Buch eben drum. Das ist auch ein
Abgefahren.
spannendes Gespräch, aber wir tauchen in dem Interview nicht ein in Textentwicklung. Das haben wir zu einem Teil beim Eugen Groß, wo es um sozusagen die Festlegung, wo könnte man einen Werbeblock hinlegen, damit ein guter Cliffhanger entsteht und solche Dinge werden da angesprochen.
Interessant.
Wie gesagt, es findet so ein bisschen, es findet am Rande statt, ist nicht das Hauptthema, aber wir begegnen künstlicher Intelligenz bei Fragen des Storytellings immer wieder. Aber wir
Cool.
sind eben am Anfang einer Reise.
Ja, Heldenreise quasi, ne? Also die künstliche
Genau.
Intelligenz, also die hat sich gerade erst aus ihrem Dorf verabschiedet und den Call to Action erhalten und müht sich noch jetzt am ersten Gebirge. Aber das ist, also die Mustererkennung, das klingt schon super spannend, ne? Also wenn man messen kann, was besonders erfolgreich ist. Aber sie hat ihr Ziel, ja, bei der Analyse dieser Geschichten, hast du gesagt, quasi noch nicht wirklich erreicht. Ist
Nee,
richtig
nee.
angekommen?
Genau, das ist richtig angekommen. Wir können uns das so vorstellen, dass wir haben zwar eine Mustererkennung, aber es ist im Prinzip gerade noch, ich würde das mal jetzt so beschreiben, wie wir haben eine Schatzkarte und die ist zerrissen und diese ganzen Schnipsel, die liegen überall rum und die müssen jetzt noch zusammengefügt werden. Ich bin überzeugt, das wird man auch hinbekommen. Lassen wir uns mal überraschen. Und ich würde aber auch gerne wissen, wir sind ein bisschen tiefer eingestiegen, was du jetzt so denkst.
Ja, also ich habe gerade schon gedacht, das wäre echt witzig, wenn man unsere Gesichter diesmal sehen könnte, weil
Oh
der
ja.
Gunnar, der hat die ganze Zeit ein wahnsinnsbreites Grinsen im Gesicht. Das hängt natürlich auch zusammen, weil sein Buch gerade rausgekommen ist und das ist auch echt ein geiles Teil. Und man merkt, es ist dein Thema, also die Leichtigkeit, die du versprühst heute, das ist schon wirklich cool. Und ich merke, ich habe so eine leichte Grimmigkeit im Gesicht, weil ich das Gefühl habe, dass mir so ein Teil meines Turfs so wegfällt. Ich gestehe, ich bin hin und her gerissen. Einerseits finde ich es faszinierend. Also, und ich würde erstmal sagen, rückwärts geht ja sowieso nicht. Wenn diese Technik draußen ist, wird sie genutzt werden. Und ich finde es natürlich auch, weil ich ja nicht bescheuert bin, faszinierend, wie stark man Texte schon automatisiert produzieren kann. Und wie gesagt, wenn man es kann, wird es ja sowieso gemacht. Also deal with it. Andererseits beruhigt es mich zu lesen, dass also eine richtig spannende Geschichte immerhin noch menschliche Kreativität braucht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Formate so mit ganz stark vorgegebenen Mustern, also Serienkrimis, irgendwelche Bastei-Lübbe, Liebesromane,
Ja, genau.
schon bald von KI geschrieben werden können, weil da gibt es wahrscheinlich Schema, die das kennen, solche Leute, die sowas produzieren, wahrscheinlich auch seit Jahrzehnten, ja, irgendwie der er
Genau.
und sie treffen sich, das erste Mal klappt es nicht beim zweiten Mal, yay. Und wahrscheinlich geht es sogar auch ja bei den Lesern darum, dass die Sachen ähnlich sind. Das soll sich ja wiedererkennbar anfühlen. Und viele Leser mögen ja das Ähnliche auch in diesen Geschichten. Und fair enough übrigens. Aber ich weiß, dich, Gunnar, du bist ja sehr, sehr, sehr kritisch, was auch gerade fiktionale Literatur betrifft. Ja, immer wenn ich dann mal wieder mit was um die Ecken komme, sagst du mal, ja, aber so. Also bist ja sehr, sehr. Deine
Ach, das ist
Ansprüche,
schrecklich,
deine
ja.
Ansprüche sind sehr hoch und echt, das macht dich ja auch sympathisch, ja. Aber du bist ja nicht jemand, der sofort bei jedem
Wenn
neuen
du es
Kram sagt, wie
sagst,
geil.
Jörg, wenn du es sagst, ja.
Genau. Aber gut, du hast hohe Ansprüche, das passt ja schon auch. Und also, was ich jetzt sagen will, also dass die Form von Kreativität, die mit der KI erzeugt wird, scheint, zumindest bis dato, eher so eine kopierende und variierende Kreativität zu sein. Und keine, die jetzt so mutig in den Bereich des Unbekannten vorstößt, wo man sagt, boah, geil, sowas habe ich noch nie gelesen. Ja? Also jetzt Mini-Beispiel. Ich habe jetzt gerade den Wüstenplaneten gelesen, nachdem ich den Film geguckt habe. Und das ist wirklich abgefahren. Ganz, ganz eigene Textformen und so. Das bricht dauernd. Und ich hatte immer schon mal davon gehört, dass es eine tolle Erzählung, ein toller Roman sein soll. Und das ist total, das bricht mit ganz viel, was man sonst so kennt. Und das macht es halt
Ja.
toll und unique. Ja? Und naja, so, das ist also erstmal meine Meinung. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass viele Autoren sich in der Erstellung von Texten bis zu großen Teilen von ihren privaten KIs, die sie mit ihren Stilmitteln und Methoden ausgebildet haben, in Zukunft helfen lassen. Und fair enough, ich meine, man könnte jetzt ja argumentieren, ich merke ja für mich selber auch, was sind schreiberische Tricks, die immer wieder funktionieren. Und wenn ich die für mich kultiviere, von dem Punkt an, ist es jetzt kein Riesenschritt zu sagen, und mit diesen Sachen, die für mich gut funktionieren, füttere ich eine KI. Also das fände ich jetzt nachvollziehbar.
Ja, genau. Ich frage mich, lesen wir einen Text anders, wenn wir den Verdacht haben, dass dort eine KI dahinter steht?
Pause, Pause, Pause. Keine Ahnung. Was sagst du?
Ich weiß auch nicht. Also es gibt so viele Posts, die, ich sag da immer so gerne Luftpumpen. Und bei einigen spürt man, dass die auch nicht von den Menschen geschrieben sind, sondern dass das so zusammengeklaubt wurde. Ich weiß es nicht. Also ich werde sozusagen misstrauischer und ich werde noch kritischer, weil in dem Moment, wenn ich denke, da ist eine Maschine, dann werde ich tendenziell nicht so nett.
Mm.
Also ja. Einem Menschen, dem da bin ich noch neugieriger, wenn er etwas für mich sozusagen Verstörendes schreibt. Bei der Maschine denke ich nur so, was soll das? Also
das ist einfach nur weird.
Mm. Ja, beim Menschen bin ich neugierig, bei der Maschine fange ich an, gelangweilt zu werden. Vielleicht ändert sich das auch noch, aber mal sehen.
Mhm. Naja, und dann, wenn dann auch noch die ganzen, wenn das auch mit so Emojis noch so zugekleckert wird und dann hinter dem Text 23 Raketen und 12 Smileys mit Sonnenbrillen, das wirkt dann seltsam. Ja, obwohl ich gar nicht weiß, ob das überhaupt eine Maßgabe ist von KI-generierten Texten. Aber da, auch bei mir ist dann so ein irgendwie.
Ja, genau. Das ist, cool. Wir haben mittlerweile so Normen, das soll dann irgendwie so aussehen und ist genau das, was ich meine. Die Texte werden natürlich auch von Menschen nach Vorgaben erstellt und die Vorgaben sind mittlerweile so dominant, dass die Menschen, die Texte schreiben, dahinter zurücktreten. Mhm. Wenn ich jetzt eine KI nutze, dann, und das macht das, da liegt es ihr ja eh schon gut, dann wird die auch ein gutes Ergebnis bringen und ich werde den Unterschied nicht merken. Und damit kriegen wir einfach einen zusätzlichen Teil von diesem großen, lauten Rauschen, das immer, immer lauter wird.
Mhm, genau, und dieses Rauschen wird durch KI immer lauter. Das kann man sich gut vorstellen. Immer mehr Texte, die den immer gleichen Muster folgen. Und eben immer mehr gedröhnen, ja?
Ja. Ja, nicht nur lauter, eben auch, wie wir eben gesagt haben, gefährlich. Ich habe einen Fall von einem Bekannten und mit dem habe ich gesprochen, weil der Text so klug klang und irgendwie aber trotzdem inkohärent war. Und ich kannte den und ich denke so, hey, was ist denn das? Und der hat sich meinte, ja, Gunnar, du, das habe ich auch gar nicht geschrieben. Das hat eine KI geschrieben. Ich habe es noch leicht redigiert, vorne, hinten ein bisschen angepasst. Und damit mache ich halt jeden Tag meine Posts und damit kriege ich mehr Reichweite. Und ich, ne, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Da war ich dann schon baff. Der war da eiskalt. Der hat sich genauso eine Maschine programmiert und ist einfach super erfolgreich bei den sozialen Medien, weil er einfach viel mehr pumpen kann.
Ja, irre. Und das ist echt. Das bleibt bei mir ein Grusel. Also gerade weil diese schiere Textmenge, die da ansteht, von Sachen, die in irgendeiner Form ja recycelt oder neu kompiliert worden sind und die dann aber, und das wäre für mich jetzt eine Maßgabe für einen guten Text, dieser Text leistet ja keinen neuen konstruktiven Beitrag, sondern es ist ja ein recyceltes Element, das da zusammengeknattert wird. Und das ist ja schon bedenklich, oder?
Genau, weil beim Guardian war es ja auch so, dass dort 8 Versionen von einem Menschen noch kuratiert wurden. Genau. Und damit wurde es zu einem richtig starken Stück. Mhm. Das war dann konstruktiv. Mhm. Ja. Aber vieles, was wir jetzt haben, ist destruktiv, weil die pure Masse einfach zum Durcheinander führt, weil wir keine argumentativen, starken Erzählstränge mehr haben. Diese schiere Masse aber gleichzeitig suggeriert, dass es eine Wahrheit gäbe und den Blick vernebelt auf die wirklich guten Dinge. Die fallen uns einfach schwerer zu finden. Wir müssen durch viel mehr Nebel, um Klarheit zu bekommen.
Genau, denn sonst, ne, wie eben schon mal erwähnt, hat man halt so eine super Waffe oder so ein super Maschinchen für Verschwörungstheorien und die Trollarmeen dieser Welt. Und da muss man halt sehr vorsichtig sein. Und das, also, was heißt vorsichtig sein? Aber das als eine der Gefahren erkennen. Und es scheint mir so, Kollege, da sind wir quasi einer Meinung, oder?
Total, total.
Ja, und jetzt große Frage, jetzt sind wir wahnsinnig schlau. Was heißt das jetzt für uns?
Wir haben einen ganz großen Gegner, um eine gute Geschichte zu schreiben. Und das macht es ja immer spannend.
Das ist schon fast ein schönes Schlusswort, ne? Das ist so die große Herausforderung. Mhm. Aber eins wundert mich, wir haben eigentlich noch gar nicht über dein anderes großes Spezialthema gesprochen. Also wir waren jetzt ja viel bei dem, was ist es eigentlich, ne? Und wie Texte generiert werden. Aber das andere, was du ja super findest und was ich auch mit dir in Seminaren schon erleben durfte, ist Visual Storytelling. Berührt das auch die KI? Ich vermute, oder?
Ja, tatsächlich. Das ist so ein Riesenthema, dass wir das nochmal zu einem anderen Zeitpunkt aufnehmen müssen. Denn das ist auch nochmal komplizierter. Und deswegen sage ich einfach mal, DALL-E und Co., ihr seid in einer späteren Folge dran. Also das ganze Thema von von künstlicher Intelligenz zusammengefügten, gemalten, generierten Bildern, Kunst und so weiter. Ganz große Diskussion gerade, aber nicht für heute.
Müssen wir auf jeden Fall machen, ist super. Darf ich kurz dazu schon mal eine Vorabfrage stellen, Gunnar?
Ja, bitte.
Ist es auch da das Problemfeld, dass man nicht genau weiß, ob ein Foto oder ein Bild von einem Menschen oder von einer Maschine gebaut wird? Ist die Unterscheidung also auch wieder so schwierig?
Die Unterscheidung ist da. Oh Gott, du stellst hier eine schwierige Frage. Also einmal, wir kriegen es mit total komponierten Bildern zu tun, wo wir dann bei dem einzelnen Pixel natürlich nicht wissen, woher kommt denn das jetzt. Mhm. Es wird aber bei der KI, die sozusagen noch nicht selber so generierend ist, die greift eben wieder auf Muster zurück und sie greift damit auf Bilder, die sie irgendwo findet. Und dann ist die Frage, darf sie diese Bilder überhaupt benutzen? Und wem gehören die Rechte, wenn sie da etwas gestaltet? Und da kommen wir, also das ist ein sehr, sehr komplizierter Zusammenhang. Wenn wir so eine Folge machen, müssen wir uns nochmal sehr intensiv vorbereiten.
Und mit einem Anwalt sprechen.
Urheberrecht.
Ja, das klingt so.
Sozusagen eine Maschine kann eigentlich kein Urheberrecht haben, das kann nämlich nur ein Mensch haben und so weiter und so weiter. Und selbst so, wie ich das jetzt formuliert habe, wird es wahrscheinlich jemand geben, der sich genauer auskennt und sagen, das muss man doch nochmal anders formulieren. Und da wir es mit Bildern zu tun haben, die dann ja doch, das sind viel mehr Daten, die ich wunderbar nochmal durch einen Rechner schieben kann als bei so einem Text. Der hat ja faktisch einfach weniger Daten. Da passiert einfach noch viel mehr. Es ist eine super spannende Diskussion, aber es ist wirklich...
Okay, verabredet, neue Folge. Klingt super.
Wir müssen nochmal uns damit genauer beschäftigen, auch wenn wir schon viel wissen. Aber die Folge, geben uns noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen.
Super. Dann überlasse ich dem Mann mit dem breiten Lächeln, das bist heute du, mal die Zusammenfassung, worüber wir heute geredet haben.
Also ich fasse mal kurz zusammen. Künstliche Intelligenz ist ein tolles Werkzeug für viele Dinge heute. Wir waren ja teilweise ein bisschen negativ, aber das ist ein super Werkzeug, mit dem man ganz viel Konstruktives auch machen kann. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, zu denken, das ist ein Roboter mit einem menschlichen Gesicht, der neben uns herläuft, mit uns redet und dann uns den Job wegnimmt oder sowas. Das ist ein Missverständnis. Wir sollten mehr an Machine Learning denken, denn das ist künstliche Intelligenz. Maschinen bzw. Software erkennt Muster und Anomalien und lernt sie zu benennen, zu kopieren, zu variieren, neu zusammenzustellen. So kann künstliche Intelligenz Texte zu Themen sammeln und oft erstaunlich sinnvoll neu zu einem neuen Text zusammenfügen. Diese Funktion wird heute schon für die Content-Produktion benutzt. Eine spannende Dramaturgie ist damit ebenfalls im Bereich des Möglichen, aber hier sind wir eben noch am Anfang der Reise, der Heldenreise. Wir sind quasi noch im Dorf, gerade mal so aufgebrochen, gehen über die erste Wiese, würde ich mal sagen. Ne? Die aktuellen Anwendungen, weil sie eben noch nicht so weit sind, erzeugen deswegen auch eher aus unserer Sicht, kritischen Sicht im Augenblick so ein bisschen eine destruktive Kommunikation. Wenn sie besser wird, kann es auch sein, dass sie auch zu einer sozusagen konstruktiven, werthaltigen Kommunikation führt und dass wir gegen die Trollarmeen und Verschwörungsgeschichten, die sich im Augenblick entwickeln, gegenhalten können. Muss aber nicht sein, müssen wir beobachten. Es kann sein, dass es jetzt gerade ein Zwischenzustand ist, der nicht lange anhalten muss. Denn Menschen lernen dazu, Maschinen lernen dazu und es wird eine spannende Reise für uns alle. Und ich muss nochmal sagen, das ist mir eben auch wirklich ein Anliegen, dass wir künstliche Intelligenz wirklich als Werkzeug nutzen müssen. Denn wir werden damit schneller, effizienter, besser. Und wir müssen natürlich auch lernen, wo die kritischen Punkte sind. Die sollten uns aber nicht den Blick vernebeln für die guten Dinge, die wir damit in der Produktivität und in der auch dem Spaß bei der Arbeit erreichen können.
Gunnar, sag nochmal den Titel von dem Buch, weil das haben wir jetzt so ein bisschen untergeramscht, weil du bist auch jetzt hier so ein bisschen notorisch bescheiden, weil du hast ja über vieles, worüber wir geredet haben, das in der Tiefe beschrieben und jetzt ernsthaft nochmal auch während dieser Fahrt da in Frankfurt, als wir da im Zug standen, du hast mir ja auch da PowerPoints dazu gezeigt, du kannst es ja wirklich sehr, sehr gut erklären. Sag nochmal für die Leute, die sich jetzt besser informieren wollen, wie heißt das Buch?
Ganz einfach, es heißt Künstliche Intelligenz heute, Anwendungen aus Wirtschaft, Medizin und Wissenschaft. Also ziemlich simpel, ist im Springer Viehweg Verlag erschienen, also in einem Wissenschaftsverlag. Und es sind darin sind Erklärungen, sind Marktforschungen und es sind eine ganze Menge von Gesprächen von Menschen, die künstliche Intelligenz anwenden, die sie entwickeln, wo man einen Einblick darin bekommt, wie das funktioniert. und was eben auch nicht funktioniert.
Und wenn ich nochmal nachhaken darf, weil die Berührungsangst, die wir, glaube ich, bei dem Thema oder viele davon haben, du jetzt natürlich speziell nicht, das ist einmal, dass man denkt, das sind so komische Roboter. Und wenn man dann versucht, sich darüber schlau zu machen, gibt es, glaube ich, auch die Angst zu denken, verdammt, ich check das nicht, ich bin kein Softwareentwickler. Du erklärst es aber in dem Buch so, dass, wer auch immer der Normalmensch ist, aber so jemand wie ich, der einfach so ein Wald- und Wiesen-Journalist ist, der sich auf seinen Schreibstuhl was einbildet, ich würde es kapieren, ich könnte es lesen, wäre danach schlauer, korrekt?
Du wirst auf jeden Fall danach schlauer und auch wenn du schon ein bisschen schlauer bist, wirst du noch Dinge finden, die du interessant finden wirst. Also es geht auch um sozusagen, wie ist die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu schießen, wenn der Ball an der Mittellinie hin und her geschoben wird. Und es könnte sein, dass bei der Erklärung der Verfahren, die dann angewendet werden, das dann ein bisschen komplizierter wird und da gefaltete Algorithmen stattfinden, habe ich jetzt ein bisschen verballhornt. Dann wird es manchmal ein bisschen komplizierter, aber es sind teilweise wirklich simple Aufgabenstellungen von Marktforschung, von Fußballspielen, von Bierbraubeispiele dabei. Also es ist ein interessantes Feld mit vielen spannenden kleinen
Super. Bier, Fußball, Wirtschaft, alles kommt in diesem neuen Buch von Gunnar Brune vor. Wir gucken auf die nächste Folge. Die kommt aus einer ganz anderen Ecke. Und bei der nächsten Folge geht es um Töchter und Söhne ohne Eltern im Storytelling. Die Heldin ohne Mutter oder ohne Vater. Das ist eine Beobachtung, dass es die überhaupt gibt, die Heldin ohne Mutter und Vater. Das ist eine Beobachtung, die kurioserweise mein Sohn Lukas gemacht hat, der heute übrigens krank zu Hause sitzt und Radau macht, falls es im Hintergrund mal gescheppert hat. Und der Lukas, dem ist das aufgefallen, der ist erst 11 Jahre alt, ein cleverer kleiner Junge, ist ja auch mein Sohn. Und wir gucken uns genau an, was steckt dahinter bei dem im Storytelling, warum gibt es den Helden ohne Vater, ohne Mutter? Was ist da technisch dahinter? Was ist psychologisch dahinter? Das gucken wir uns an, oder?
Auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon drauf.
Super.
Ganz andere Perspektive.
Genau. Ey, total, total. Und wenn man irgendwann anfängt, diese Liste der Leute, die, also der Held ohne Vater oder Mutter, also jetzt beginnend bei Pippi Langstrumpf, diese Liste ist endlos, ist fantastisch. Ich freue mich da schon sehr drauf. Bis dahin bedanken wir uns bei euch allen fürs Zuhören und speziell Dank an Gunnar, der, also ich habe dir vielleicht auch gemerkt, ich stehe da zum Teil selber fasziniert daneben und höre ihm zu. Wenn ihr Fragen zum Thema Storytelling und KI habt, schreibt uns natürlich sehr gerne eine E-Mail. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören, an cliffhanger@narrative-impact.com und dann antworten, warten wir euch so schnell wie möglich. Gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüssi.
Tschüssi.
Cliffhanger. So funktioniert Storytelling. Der Storytelling-Podcast von Narrative Impact.